Was bewegt die Schwesterstädte an der Donau?
Der FreeFM Lokaltermin verrät es dir. Die Gesprächsrunde über aktuelle Politik, Soziales und Kultur.
Immer von 11 bis 12 Uhr auf der 102,6.
Nachdenken, mitreden.
Radio FreeFM 102.6% Music.
Radio FreeFM am Sonntag morgen um 11 Uhr, ja, am 28. Oktober 2018 mit dem Lokaltermin. Ich glaube, es ist die Ausgabe Nummer 34. Ja, ich glaube, 34 ist es mittlerweile. Auch schon wieder, ja, ich habe betont 11 Uhr. Ich hoffe, es hat jeder auch seine Uhr rechtzeitig umgestellt oder beziehungsweise wartet nicht schon eine Stunde. Wir haben die Uhren zurückgestellt. Also hier ist der Lokaltermin jedenfalls eine Stunde lang. Ja, unser Thema ist heute eine neue Wohnform, ein genossenschaftliches Wohnen. Man spricht vom Projekt Mietshäuser-Syndikat und da gibt es in Ulm dann auch so eine Idee, Wurzelprojekt oder Wurzelbaumprojekt heißt es, glaube ich, aber da wissen natürlich unsere Spezialisten, unsere Gäste im Studio viel, viel mehr. Ja, im Augenblick sitzen wir hier zu fünft im Studio. Vielleicht mal ganz kurz, wer heute da ist. Mein Name ist Michael Trost, hier auf der diesseitigen Seite unseres Puls. Und außen sitzen neben mir. Wer ist denn noch neben mir?
Hallo, ich bin die Elisa Langolf.
Und die Jenny Stoll.
Genau, das ist die moderative Verstärkung oder Assistenz heute auf dieser Seite. Und auf der anderen Seite, ja, zum einen unsere Kollegin und Mitmoderatorin.
Ja, hier ist die Eva Glate-Braun.
Die heute auch als Kompetenz auf diesem Gebiet ein bisschen was dazu sagen kann. Und unser Studiogast, der auch das Thema mir eingebracht hat, uns eingebracht hat, Sandro. Ja, der Sandro Eilert ist heute Morgen. Sandro, herzlich willkommen hier bei uns im Lokaltermin heute Morgen.
Guten Morgen, danke für die Einladung.
Ja, hat kurzfristig geklappt. Es freut uns sehr, dass du mit diesem sicherlich sehr spannenden und interessanten Thema heute Morgen bei uns bist. So, jetzt haben wir schon kurz gesagt, um was es geht, aber ich würde sagen, wir machen trotzdem eine ganz kurze Vorstellrunde. Fangen wir in diesem Moment einfach mal mit der Gästeseite an. Sandro, sag du ganz kurz was zu dir. Natürlich, ich verrate es schon mal, du bist auch Redakteur bei Radio FreeFM im Weltfunk. Aber gib ein paar Infos vielleicht zu dir, für alle die normalerweise nicht den Weltfunk, sondern Lokaltermin einschalten und ein bisschen mehr über dich wissen wollten.
Ja, ich wohne jetzt schon länger in Ulm, so circa 7 Jahre und habe hier studiert oder studiere auch noch. Nebenher habe ich ganz viele Projekte gemacht. Bei FreeFM bin ich ja auch aktiv im Moment. Und Festival Kontrolle Rassisme, Zugvögel und andere Projekte. Und mit anderen Leuten habe ich jetzt festgestellt, dass wir uns ein bisschen verwurzeln wollen und deswegen gibt es jetzt seit neuem auch das Projekt, das wir gegründet haben, wo ich jetzt mehr drin stecke, worüber jetzt hoffentlich reden können gleich mehr. Das ist ein Hausprojekt, ganz grob schon mal vorher gesagt. Und letztendlich wollen wir in Ulm ein Haus gründen oder kaufen, wo dann Leute drin leben können und aber auch politische Aktionen oder gesellschaftliche Entwicklung stattfinden können.
Mhm. Das seid ihr, sagtest du, als eine Gruppe von Freunden, Studenten oder wahrscheinlich nicht das Team vom Weltfunk oder wer ist da im Hintergrund oder wer ist da aktiv?
Ja, das ist ein bisschen gemischt. Also wir sind teilweise auch befreundet. Die Gruppe ist noch nicht ganz fest und noch nicht vollständig. Aber es sind Leute dabei, die arbeiten schon, Leute, die studieren, Leute, die gerade nicht so ganz wissen, wohin mit sich. Ja, der Gruppenfindungsprozess findet noch statt und heute bin ich auch hier. Klar, ich bin hier als Privatperson, aber auch für die Gruppe und versuche so ein bisschen aus Sicht der Gruppe zu sprechen.
Du suchst wahrscheinlich, oder das Projekt könnte ich mir vorstellen, sucht auch noch Mitstreiter, oder?
Auf jeden Fall, ja. Mhm. Also wenn Menschen sagen, nach der Sendung, da habe ich voll Bock drauf, dann dürft ihr euch gerne melden bei uns.
Eva, bei dir ist es so, als ich das Thema hier vor 2 Tagen dann geschrieben habe, dass das Sandro damit kommt, hast du gleich gesagt, tolles Thema und du kennst es auch. Sag ganz kurz, wie in welcher Form du in deiner Funktion, auch aus deiner politischen Funktion mit dem Projekt schon Berührung gehabt hast oder das schon kennst.
Also ich weiß, dass es das in anderen Städten erfolgreich gibt, eigentlich in der gesamten Republik. Es geht gerade beim Mietshäuser-Syndikat auch darum, dass Wohnraum dem Finanzmarkt entzogen wird, also dass sich Leute zusammentun und gemeinsam an diesem Projekt eben schaffen und dass da eben auch Leute eingebunden werden können, die eben nicht so viel Geld haben, weil das eben eine sehr genossenschaftliche es ist zwar eine genossenschaftliche Form, wie das gemacht wird, aber es ist nach einer anderen Gesellschaftsform organisiert. Und warum, dazu werden wir sicherlich auch noch kommen zu dem Thema. Und das darf man natürlich nicht verwechseln mit diesen Bauherrengruppen, die es in Ulm jetzt auch sehr viel gibt, die natürlich auch ihre Berechtigung haben und die ich auch ganz super finde. Aber das ist völlig anders aufgebaut und um dieses mal kennenzulernen, ist das, glaube ich, heute der richtige Zeitpunkt. Und eigentlich brodelt das in Ulm auch schon ziemlich lange. Die erste Mal bin ich damit hier in Ulm 2014 nach der letzten Kommunalwahl in Berührung gekommen. Das waren auch einige junge Leute, die sich zusammen finden wollten und was in dieser Richtung machen. Aber die sind dann zum Teil leider irgendwie, wie es bei gerade Leuten in dem Alter um die 20 ist, haben sich dann verloren, weil die in anderen Städten studiert haben und so. Und da finde ich das einfach super, dass dieser Faden jetzt wieder aufgegriffen wird. Es lohnt sich, das zu machen. Das zeigen andere Städte hier in Baden-Württemberg. Die, sagen wir mal, Leuchtturmprojekte sind in Tübingen und in Freiburg. Und dort hat das wirklich sich innerhalb der Stadtgesellschaft auch verwurzelt. Und ich hoffe, dass es in Ulm auch so geht.
Mhm. Ja, und dafür ist ja Sandro dann heute bei uns, weil er das Thema mit ein bisschen in die Gänge bringen will. Sandro, ich habe mich ja auch mal ganz kurz ein bisschen gestern informiert und habe Interessantes gelesen. Das kommt ein bisschen einfach damit auch zur Historie, zum Entstehen. Das Projekt hat wohl seine Wurzeln in Freiburg und witzigerweise im Umfeld von Radio Dreieckland, also räumlich gesehen wohl in räumlicher Nähe, und die haben auch wohl schon öfter darüber berichtet. Also auch das Freie Radio in Freiburg ist damit schon befasst gewesen. Vielleicht aber einfach, weil ich schon sagte, Geschichte, was weißt du dazu? Was können wir über Entstehungszeit und vielleicht über Gründer und Ideengeber berichten? Was kannst du zu diesem Thema ein bisschen erläuternd berichten?
Also das Mietshäuser-Syndikat ist schon ein bisschen älter, also ich glaube so mehr als 10 Jahre schon, und kommt ursprünglich aus Freiburg. Es hat dort angefangen. Inzwischen sind es über 130 Hausprojekte, die entstanden sind. Und der Großteil ist tatsächlich auch in Baden-Württemberg mit 35 Stück.
134 gesamt?
Ja, und, genau.
Ja, also bundesweit?
Bundesweit sind es 134. 35 davon sind in Baden-Württemberg. Mhm. Also Baden-Württemberg hat auch die meisten Hausprojekte, was nicht so sehr wundert, weil in Freiburg ist das Ganze entstanden. Und dieses Mietshäuser-Syndikatsmodell sieht auch vor, dass diese ganzen Hausprojekte in ganz Deutschland sich auch gegenseitig unterstützen. Und was ich noch ganz interessant finde, ist, dass das Mietshäuser-Syndikat, das ja auch ein Zusammenschluss ist aus diesen ganzen Hausprojekten letztendlich, die da mitmachen dann, dass es schon auch gegen Widerstände kämpfen musste, zum Beispiel von Banken oder von der Politik, die dann gesagt hat, das, was ihr macht hier, eigentlich so Finanzgeschäfte und das geht so nicht. Und das wäre auch zwischendurch fast zum Ausgekommen vom Mietshäuser-Syndikat. Aber dadurch, dass das Projekt oder dieses Modell so cool ist, hat es dann doch dazu geführt, dass so viele Menschen sich solidarisiert haben, dass es dann noch bestehen konnte.
Jetzt vom Konzept, vom Ansatz. Also, oder Eva, wolltest du was ergänzen?
Ja, es ist eben so, dass der Gewinn, wenn ich das jetzt mal so ausdrücke, den die Häuser durch Mieteinnahmen und so, also die älteren Projekte, die jetzt schon am Laufen sind, erwirtschaften, zum Beispiel genommen wird und dann wieder in neue Projekte reingesteckt wird. Also, dass im Prinzip dann neuen Projekten dadurch geholfen wird, überhaupt zu entstehen und wachsen zu können. Und das zeigt eben diesen solidarischen Gedanken dieses Projekts. Und dadurch wird, glaube ich, in unserer Gesellschaft auch ein Stück weit was angestoßen.
Genau, also es wird letztendlich kann man sagen, es gibt diese einzelnen Hausprojekte. Also Menschen schließen sich zusammen und möchten ein Haus besorgen. Das kann komplett unterschiedlich aussehen. Manche möchten das als politisches Projekt aufziehen, manche einfach als Wohngemeinschaft. Und diese einzelnen Häuser finanzieren das komplette Netzwerk so ein bisschen mit und helfen, einfach neue Strukturen aufzubauen.
Ich habe gelesen, dass so der ursprüngliche Gedanke wohl auch aus der sogenannten Hausbesetzer-Szene irgendwo entstanden ist, wo viele Leute sich über neue Konzepte und auch über Formen des Mietens Gedanken gemacht haben. So steht es irgendwo zumindest in Quellen erwähnt. Und irgendwo hat jemand geschrieben, auf der politisch linken Seite irgendwo des Spektrums wäre der Gedanke also entstanden. Ja gut, Hausbesetzer-Szene wird auch eher theoretisch praktisch der linken Szene zugehören. Aber sei es drum, ist es jedenfalls eine genossenschaftsorientierte, sozial solidarisch orientierte Denkmethodik oder Denkweise, wie ich das verstanden habe. Was wir jetzt so grob erklärt haben, ich glaube, man müsste noch mal versuchen, das ein bisschen von der Struktur, von der Denkweise zu erläutern. Da habe ich was gelesen, es sind zunächst mal Mieter vorhanden und die Mieter begründen irgendwie einen Hausverein und die gründen wieder irgendwie eine GmbH und da hat es dann irgendwo begründen einen finanziellen Grundstock von, ich glaube, irgendwas mit 12.500 Euro oder irgendwas. Mhm. Können wir das versuchen, für die Hörer, die zum ersten Mal den Begriff irgendwo hören und mit denen noch gar nichts anfangen können, einfach nochmal ein bisschen auseinander zu erklären, ein bisschen auseinanderzunehmen, wie genau, wie das rechtlich, wie viele Leute, wie das Verein gegründet wird, wie das alles funktioniert, damit man das ein klein bisschen besser verstehen.
Also Eva Maria hat es ja schon erwähnt, es geht darum, dass die Häuser vom Markt genommen werden. Das Problem an der Stelle ist, dass wir Wohnungsnot haben, vor allem in den größeren Städten und Ulm zählt jetzt auch dazu, würde ich mal behaupten. Und wie können wir sowas machen, dass Häuser vom Markt genommen werden und nicht mehr Spekulationen unterliegen? Und da hat das Mietshäuser-Syndikatsmodell, macht das ganz klug. Und zwar gibt es eine GmbH. Diese GmbH kauft sich dieses Haus und in dieser GmbH sitzen zwei Parteien. Und dadurch, dass diese zwei Parteien in dieser GmbH sitzen und jeweils die Hälfte der Anteile haben, wird es nicht zum Verkauf dieses Hauses kommen, weil das Mietshäuser-Syndikat, wo einem wirklich alle Hausprojekte drin stecken, ist eine Partei in dieser GmbH. Und rein vom Verein her und wie das Mietshäuser-Syndikat aufgebaut ist, wird schon allein diese Partei nicht von sich aus sagen, ach, dann verkaufen wir das Haus wieder und überlassen es dem Markt. Und die andere Hälfte in dieser GmbH ist dann der Hausverein. Das sind praktisch die Leute, die auch in diesem Haus drin wohnen. Und das, was du gesagt hast mit den 25.000 Euro Einlage, das ist wie bei jeder GmbH so. Also für die Gründung einer GmbH braucht man einfach dieses Geld. Und mit diesem Modell ist es dann letztendlich möglich, dieses Haus vom Markt zu nehmen. Und dann ist es halt auch möglich, die Mieten humaner zu machen als das, was jetzt eben auf dem Markt ist. Mhm. Zumindest ist das die Hoffnung.
Es ist natürlich auch so, durch die GmbH, das ist eine Rechtsform und dadurch wird die Sache ganz einfach auch juristisch wasserdicht. Und wie du ja vorhin schon gesagt hast, kamen auch Widerstände gegen das Miethäuser-Syndikat, aber so ist das im Prinzip rechtlich abgesichert. Man könnte sich natürlich jetzt fragen, warum keine Genossenschaft oder keine Stiftung? Und bei einer Genossenschaft ist es so, da gibt es ja eine Genossenschaftsversammlung und theoretisch wäre es möglich, dass die Genossenschaftsversammlung sich eben doch dafür entscheidet, dass das Haus wieder dem Finanzmarkt oder Kapitalmarkt zugeführt wird. Und ebenso ist es bei einer Stiftung, dass eben ein Teil dann wieder für den Finanzmarkt, also ein Teil des Geldes für den Finanzmarkt zur Verfügung steht, weil es halt angelegt werden muss. Und durch diese GmbH, da kontrollieren sich im Prinzip beide Teile und dadurch ist es ausgeschlossen, dass es dem Finanzmarkt wieder zugeführt wird.
Mhm. Wobei, wenn ihr jetzt auch mit dem Finanzmarkt sagt, dem Finanzmarkt wieder zuführen, geht es da um das Verhindern von spekulativen Verkäufen? Was ist der Hintergrund, wenn man sagt, nicht dem Finanzmarkt zuführen, weil man einfach um Spekulation zu vermeiden
das. Genau. Ja. Man könnte sagen, dass das platzt jetzt oder so, das Projekt, oder dass es irgendwelche Auseinandersetzungen innerhalb der Gruppe gibt oder was auch immer. So, und jetzt verkaufen wir das Objekt. Und dann wäre genau das, was man eben nicht erreichen möchte, würde dann wieder Tatsache werden. Und das soll dadurch eben ausgeschlossen werden, durch diese wirklich Transparenz und gegenseitige Kontrolle.
Genau, das ist also, wenn man schon mit so einem politischen Willen rangeht und sagt, wir möchten hier, dass der Markt mit Immobilien sich nicht verschärft, also wir möchten ein Hausprojekt, wo das nicht der Fall ist, dann muss man natürlich langfristig denken und auch darüber nachdenken, was ist was ist, wenn wir nicht mehr zusammen wohnen wollen und es sich auflöst, unsere Gruppe? Also sowas muss man dann schon auch denken. Und das passiert ja auch.
Die Mieter, die da dabei sind, zahlen aber, das sind weiterhin Mieter. Das heißt, die Gruppe hat es irgendwo als Eigentum quasi und vermanagt und verwaltet, aber die sind weiterhin Mieter. Oder? Verstehe ich richtig. Mhm. Und von jeder von den Mietern kann auch ganz normal sagen, ich ziehe aus, scheide irgendwo aus dieser Gemeinschaft aus und mache was anderes und jemand anderer kommt dazu rein, oder?
Ja, das ist auch noch ein sehr, sehr großer Vorteil vom Mietshäuser-Syndikats-Modell, weil ich alleine, ich meine, ich studiere noch und ich habe jetzt nicht wirklich viel auf der hohen Kante. Und wenn ich anderen Leuten erzähle, ich möchte ein Haus kaufen mit anderen Leuten zusammen, dann denken die erstmal, ich bin verrückt. Aber dadurch, dass wir eben als Gruppe agieren und zusammen Kredite aufnehmen und ich einfach dieses Risiko nicht als Privatperson tragen muss, sondern eben als Verein, ist das schon mal was ganz anderes und nimmt auch viel Druck raus, finde ich. Also Verpflichtungen gibt es natürlich trotzdem und Risiken, aber das macht es einfach auch einfacher.
Da könnten wir jetzt blöd fragen, oder blöd ist es gar nicht, eigentlich fragen, warum ist man nicht früher auf die Idee gekommen? Warum gibt es diesen Ansatz erst jetzt in jüngster Zeit? Weil hört sich mal zumindest vom Konzept überzeugend an, würde ich sagen.
Ja, ich glaube, weil sich der Wohnungsmarkt halt gerade im Moment eben doch noch ein Stück, oder auch schon vor 10 Jahren ging es ja schon los, vor 20 Jahren, dass es sich zugespitzt hat, dass eben dieser sogenannte soziale Wohnungsbau halt immer mehr eigentlich gar nicht mehr stattfindet. Jetzt geht es langsam wieder ein Stück weit los, aber jahrelang nicht stattgefunden hat. Und viele Wohnungen, die früher eben dem sozialen Wohnungsbau zugerechnet wurden, aus dieser sogenannten Mietpreisbindung rausfallen. Das heißt, das ist die Zeit, in der diese soziale Miete gezahlt wird und eben dann plötzlich wieder sehr viel teurer wird und dass es eigentlich kaum möglich ist, Wohnungen zu finden. Und da kommt man natürlich dann auf diese klugen Ideen und das ist natürlich wirklich eine sehr gute Sache, ein sehr guter Ansatz.
Gab es da irgendwo, was weiß ich, irgendeine Betriebswirtschaft oder irgendwo irgendjemanden, irgendwie ein Vorbild, einen Ideengeber, einen Inputgeber, irgendjemand, den man hier nennen kann? Oder wer hat das erfunden oder wer hat es zum ersten Mal beschrieben, ist da was bekannt? Also gibt es da irgendwo einen, der das zum Patent irgendwo definiert hat? Oder wo hat es angefangen? Irgendwo,
Freiburg hat es halt angefangen.
Freiburg sagt, genau.
Ich glaube, dass es dann auch eine Gruppe war, die sich dann zusammengefunden hat und überlegt hat, welchen Weg können wir gehen? Und dabei muss man ja wirklich nochmal betonen, dass es hier um vorhandene Immobilien geht und die Gruppe eigentlich selten Gruppen gibt, die jetzt, sagen wir mal, ein Bauprojekt startet. Sondern es geht wirklich darum, eben auch um Immobilien zu erhalten.
Mhm. Also weniger bauen, aber theoretisch bauen wäre auch eine denkbare Möglichkeit.
Das würde dann wahrscheinlich anders auch aufgebaut sein. Das muss ja dann, braucht auch einen längeren Vorlauf und so. Und dann, das geht dann eben eher doch in dieses Modell Bauherrengemeinschaft, die dann eben sich zusammenfindet und zusammenbaut. Und da gibt es auch verschiedene Modelle. Aber hier beim Miethäuser-Syndikat geht es wirklich darum, vorhandene Immobilien eben, zu nutzen.
Ja, frage ich mal in die Runde diesseits des Pultes. Jenny, Elisa, wie findet ihr so das Konzept? Oder habt ihr schon mal davon was gehört gehabt bisher? Oder ist es euch auch völlig Neues im ersten Mal begegnet?
Also ich habe es noch nie gehört tatsächlich. Es ist auch was ganz Neues. Ich habe mich gestern auch ein bisschen drüber informiert und es klingt wirklich, also gerade für junge Leute oder auch für Gruppen, die jetzt relativ wenig Kapital haben, um was Eigenes zu kaufen oder eine höhere Miete zu zahlen, sobald ein neuer Eigentümer da ist, für eine sehr, sehr gute Lösung eigentlich.
Ja, wie ging es dir damit? Oder geht's dir damit?
Also ich habe davon auch noch nicht gehört. Aber ich schätze mal, dass heutzutage auch viele WGs einfach auch irgendwie sich zusammenschließen und da es halt viele Leute gibt, die in solchen Wohngemeinschaften einfach damit besser umgehen und auch lieber mit mehreren Leuten zusammenleben wollen, glaube ich, dass es sich da halt auch deswegen auch so entwickelt hat.
Es könnte eigentlich auch deshalb schon interessant sein, wenn ich das weiß, richtig weiß, gibt es ja heute zunehmend mehr Single-Haushalte, Einzelstehende, auch Einzelerziehende. Und das ist natürlich immer ein bisschen, vielleicht nicht nur langweilig, sondern auch ein bisschen blöd. Oder auch gerade, wenn irgendwo Alleinerziehende da sind, Kinder, die eigentlich dann immer nur eine Person oder vielleicht Mutter oder Vater sehen. Vielleicht ist das ja sogar dann ein Konzept, wenn man eben wieder auch so ein bisschen eine Bindung findet, wenn da im Prinzip ein Verein gegründet wird und die Leute sich untereinander auch hoffentlich gut verstehen und dort im Prinzip so eine Art Gemeinschaft dann irgendwo entsteht, könnte ja dann auch im Sinne Sinne eines sozialen Netzes oder einer Großfamilie irgendwo eigentlich förderlich sein, oder?
Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube auch, das ist ein Gegenentwurf zu diesen jetzt immer mehr entstehenden, weil du gerade gesagt hast, Single-Haushalte, zu diesen jetzt immer mehr entstehenden Mikro-Apartments wird, ne? Wo wirklich mit ganz kleinen Wohneinheiten maximale Kohle gemacht werden soll. Und das entsteht jetzt halt immer mehr. Das ist ja im Moment auch im Dichterviertel entsteht so ein Haus und das ist, glaube ich, nicht der richtige Weg, sondern dass wir eher diesen solidarischen Weg gehen müssen, weil immer mehr eben auch oder auch Wohnformen, die sich verschiedenen Lebensabschnitten anpassen können, dass man sagt, okay, jetzt war ich Single, habe eine Einzimmerwohnung, jetzt gucke ich, vielleicht gibt's in dem Haus, wenn sich meine Lebenslage ändert oder so, dann eine größere Wohnung, ein anderer will die haben, also dass es untereinander dann auch zu guten Vernetzungen kommen kann. Mhm. Also ich glaube, dass es eine sehr gute Form ist und dass es eben auch ein Gegenentwurf ist. In Ulm haben wir ja auch Vonovia, die da mächtig am
Start ist. Da kommen wir gleich nach der Pause.
Ja, die drauf. Da mächtig am Start ist und ich glaube, da müssen wir auch noch drüber sprechen.
Genau.
Vielleicht noch als letzte Ergänzung. Das, was ich jetzt persönlich auch am Mietshäuser-Syndikat so schön finde, ist, dass nicht eben nur Bankkredite aufgenommen werden in der Regel, sondern wir versuchen, Privatkredite aus dem Umfeld aufzunehmen und dadurch besteht auch einfach eine viel größere Einbindung der Gesellschaft drumherum. Und das ist nicht mehr nur ein Privatprojekt von ein paar Leuten, die schöner wohnen wollen, sondern alle können teilhaben und alle haben auch ein Interesse daran, mitzuverfolgen, wie es ist und dass das Ganze gut wird. Und die Hoffnung habe ich auch besonders bei uns. Wir wollen ja nicht nur ein Haus, in dem gewohnt wird, sondern in dem auch irgendwie Räume, bedingungslose Räume werden für gesellschaftliche Entwicklung. Ohne das jetzt unbedingt von Geld abhängig zu machen oder anderen Sachen.
Also man könnte auch sagen, es ist vielleicht konzeptionell eine Fortentwicklung oder eine Weiterentwicklung des ursprünglich dieses WG-Gedankens, nämlich jeder hat seine eigene Wohnung, jeder zahlt seine eigene Miete. Es ist nicht ganz so, dass man aufeinander hockt und was weiß ich, die Küche teilt und streitet, wer darf den Abwasch machen und wer nicht, sondern jeder hat seins, jeder hat seinen gewissen Besitz, aber es ist trotzdem eine Gemeinschaft, jeder hat auch solidarisch mit den anderen eine Gesamtverantwortung, irgendwo eine Lenkungsmöglichkeit, ist jetzt nicht nur der dem Vermieter ausgelieferte Mieter, sondern es ist ein bisschen einfach eine solidarisch faire Situation zum hoffentlich Nutzen und zur Freude aller. Mhm. Schön. Ich denke, wir haben 20 Minuten dann doch schon ausführlich jetzt über das Wohnkonzept gesprochen. Ich denke, es ist Zeit für Musik. Wer mag ankündigen? Jenny, du hast den Zettel von mir gerade, da steht drauf, was wir spielen.
Also, wir spielen jetzt erstmal Chicherio Park von Hot Chocolate.
Genau. Titel ist auch schon ein bisschen älter, aber ich dachte, der passt ganz gut. Ich habe gerade nichts zu Häusern gefunden, aber Park hat ja auch was mit Wohnen zu tun. Gut, also hier sind Hot Chocolate. Wer von euch kennt eigentlich noch Hot Chocolate? Das ist Musik aus den 70er Jahren?
Weniger.
Na gut, hören wir es an.
102.6 Free FM.
Wir sind on air. Und was hören wir? Du? Ja, du darfst.
Die Lokalstation.
Nein, den Lokaltermin.
Ach, Termin, okay, sorry.
Das macht nichts. Den Lokaltermin mit dem Thema, wie heißt das Thema heute?
Mit Syndikate.
Genau, und unsere Gäste sind, oder unsere Gästin ist?
Ich bin Sandro von dem neu gegründeten Wurzelhausprojekt in Ulm.
Genau, und außerdem.
Ja, die Eva Glatte vom Lokaltermin.
Genau. So, jetzt haben wir es nochmal für alle, die ein bisschen später eingeschaltet haben. Also wir sprechen über ein neues Projekt, über eine neue Konzeption, nämlich über das Miethäuser-Syndikat. Das neue Projekt, was ich meine, ist dann ein Ulmer Projekt. Wir haben schon ein bisschen jetzt so die Geschichte beleuchtet, das Konzept, den Gedanken dahinter und dann sprechen wir noch ein klein bisschen über Ulm. Jetzt würde ich sagen, einführen, weil wir es auch gesagt haben, der Gedanke hat auch was zu tun mit knappen, auch mit bezahlbaren Wohnungen. Vielleicht dazu von mir noch ein Input. Ich war, ich glaube, es war der 19. September in Ulm-Böfingen von der SPD auf einer Veranstaltung mit dem Team von Winning. Mhm. Und da kam dann auf dieser Veranstaltung, also war wie gesagt von der SPD, Martin Ansbacher hat es moderiert und der Baubürgermeister war zu Gast. Und es kam aus dem Auditorium eine Frage, die war nämlich genau in diese Richtung, was er von Miethäuser-Syndikate hält. Ich habe zu diesem Zeitpunkt nicht verstanden, um was es geht und habe gedacht, okay, aber ich wusste nicht, was er meint. Ich habe nur eine Erinnerung, dass der Baubürgermeister sich dahingehend sehr positiv geäußert hat, ihm das Projekt vertraut war und das er auf jeden Fall sehr befürwortet hat. Ja. Vielleicht, bevor wir auf dann das Konkrete und auch auf euer Projekt eingehen, Sandro, Eva, gib doch vielleicht mal einen kurzen Status, wie das Thema Wohnsituation in Ulm aktuell ist. Ich weiß, wir haben auch im Lokaltermin schon über die Problematik berichtet. Gib mal vielleicht da ein bisschen einen Überblick.
Das Thema Wohnen ist in Ulm eigentlich etwas, was schon seit sehr vielen Jahren unter den Nägeln brennt und eigentlich an Fahrt immer mehr aufnimmt. Der Wohnraum in Ulm ist erstmal insgesamt knapp und noch viel knapper ist die Zahl von Wohnungen, die wirklich im sozial verträglichen Segment sind. Also ich würde jetzt, es ist immer schwierig zu sagen, günstiger Wohnraum oder Wohnraum, den man sich leisten kann, weil jeder Wohnraum ist von irgendwem leistbar, kommt nur drauf an, von wem halt, ne? Und in Ulm ist gerade von den Menschen, die jetzt nicht so viel Geld haben, für die sind sehr, sehr wenig Wohnungen da. Jetzt hat der Gemeinderat im Jahr 2017 innerhalb der Wohnungsdebatte einen Beschluss gefasst, der beinhaltet, dass in neuen Wohnprojekten ab 3000 Quadratmeter Wohnfläche eine Bindung von 30% gefördertem Wohnraum gilt. Das heißt, es müssen 30% Wohnungen gebaut werden, die man mit Wohnberechtigungsschein erhält und die eben sozial gefördert sind. Das heißt, rund 30% unter dem sonstigen Preisen, die angeboten werden. Und da muss ich schon sagen, da ist die UWS auch ziemlich gut dabei. In den letzten Projekten, zum Beispiel am Weinberg, wollen sie 40% sozial geförderten Wohnraum machen. Und die Heimstätte ist da eigentlich auch ganz gut mit am Start, die eben auch viele Projekte mit der UWS zusammen macht. Große Diskussionen gab es zum Beispiel, als Immobilienmunk Gummiwels das große Projekt gemacht hat, wo es eben zuerst ging, ja, die haben das ja schon viel früher erhalten, das Grundstück, aber Baurecht wurde halt erst geschaffen nach diesem Beschluss, und da hätte eigentlich 30% gemacht werden müssen. Zuerst hieß es, dass es dort nicht so gebaut wird, aber die machen das jetzt freiwillig und das ist ja schon ganz gut. Da muss man jetzt wirklich drauf gucken, dass diese 30% auch wirklich eingehalten werden. Und zum anderen haben wir in Ulm sehr viele Wohnungen, die mehrfach, gerade LBBW-Wohnungen, die mehrfach ihren Besitzer wechselten. Dann gingen sie erstmal zu Ernesten, dann gingen sie über zur Südewo und die sind jetzt größtenteils bei der Vonovia gelandet. Und Vonovia, ich glaube, der Name ist allen ziemlich bekannt. Das ist ein riesen Immobilienbesitzer in ganz Deutschland verteilt und der eigentlich eher ein Finanzinvestor, denn ein Wohnungsanbieter ist. Und dementsprechend läuft das halt auch so. Also in Ulm weiß ich, dass die Mieter dort alle 15 Monate die Ankündigung der Mieterhöhung erhalten und alle 18 Monate eine Mieterhöhung, dass zum Teil die Nebenkostenabrechnungen bar jeder Realität sind und dass es da ganz große Probleme gibt. Und da das aber bundesweit so ist, ist es natürlich super, dass sich in vielen Städten dort eben Initiativen gegründet haben, die eben dieses genau anprangern und dass sich diese Initiativen auch zusammengeschlossen haben. Das ist beim Mieterverein in Witten und dort läuft das eben zusammen, weil da gegen so einen Riesenkonzern kann man nur gemeinsam was machen. Und auch in Ulm sind wir jetzt dran, dort solchen Stammtisch für Vonovia-Mieter ins Leben zu rufen, um einfach gemeinsam diese Probleme anzugehen und zu schauen, was man da machen kann. Es gibt einige Möglichkeiten dagegen und die möchten wir natürlich auch nutzen. Und dann noch als Letztes, es gibt jetzt eine Studie von der Böckler Stiftung, wo es eben in ganz Deutschland um Wohnraum geht. Und da ist Ulm unter den 10 Städten, deutschlandweit, die die größte Mietspreizung haben. Das heißt, zwischen der Bestandsmiete, also der Miete, die jetzt bezahlt wird, und den der Miete, die bei Neuvermietungen gezahlt werden, ist eine Spreizung von 30%. Und das ist sehr viel. Das heißt, dass die Neuvermietungen in Ulm eigentlich sehr, sehr hoch sind. Und da müssen wir eigentlich ran, gerade durch diese Spreizung. Die müssen gekappt werden. Und ich bin der Meinung, 30% sozial geförderter Wohnungsbau reicht nicht aus. Wir haben in Ulm wirklich die Chance, durch diese Bodenpolitik auf 50% zu gehen. Und das sollte auch unser Ziel sein. Und alle Schlupflöcher sollten geschlossen werden. Und diese Prozentzahl sollte dann für alle Bauprojekte gelten. Auch für diejenigen, in denen bereits Baurecht geschaffen ist. Und das müssen wir uns dann angucken, wie das möglich ist. War jetzt viel Theorie, aber es ist halt die Situation in einen Satz gefasst. Sie ist sehr, sehr schwierig und da müssen wir wirklich ganz konsequent ran.
Ist Ulm dann in Baden-Württemberg irgendwie doch was Besonderes, besonders schwierig oder ein besonderer Fall aus irgendwelchen Gegebenheiten, zum Beispiel das Ulm und Neu-Ulm aneinander grenzen oder?
Nee, Ulm hat eigentlich sogar ein Vorteil. Wir haben ja diese Bodenvorhaltepolitik, das heißt, die haben wir schon seit Ende 1300 noch was. Dort wurde diese sogenannte Spitalstiftung gegründet und das heißt, dass die Stadt das Vorkaufsrecht hat für Boden. Das heißt, und das wurde auch über die Jahrhunderte von allen Stadträten und von allen Gemeinderäten weitergeführt. Und dadurch hat Ulm eigentlich einen Vorteil, dass der Boden der Spekulation entzogen wird. Und das bedeutet, dass wir eigentlich viel mehr Gestaltungsmöglichkeiten haben und auch viel mehr die Möglichkeit haben, sozialen Wohnraum, wirklich Wohnraum für alle Schichten der Bevölkerung gut zu schaffen. Und das ist, sagen wir mal, eher ein Vorteil, den Ulm anderen Städten in Baden-Württemberg gegenüber hat. Mhm.
Ja, also das ist mal so die Istlage. Grundsätzlich unsere Gemeinderat oder unsere Politik, würdest du sagen, nach deinem Dafürhalten, ist mit der Situation ausreichend vertraut, kümmert sich genügend, macht das Richtige oder siehst du auch Defizite? Siehst du jetzt irgendwo Punkte, wo du sagst, genau aus dem Grunde muss man jetzt ein Projekt wie das Thema mit dem Wurzelbaum oder das Sandros-Projekt irgendwie pushen, befürworten oder wie?
Da gibt's verschiedene Gründe, weshalb man das Projekt befürworten sollte. Also erstmal bin ich der Meinung, dass der Beschluss dieser 30%, den hat ja der Gemeinderat gefasst, dass der wirklich gut war. Allerdings fehlt es mir manchmal an der Konsequenz. Ich möchte auch, dass die Gemeinderäte da wirklich hinterher sind und diese 30% halt auch ohne Wenn und Aber einfordern. Und auf der anderen Seite, wir brauchen auch dieses Projekt von Sandro, um eben um Wohnraum zu erhalten. Und da wäre jetzt noch ein Thema Erhaltungssatzungen, was bedeutet das in einem bestimmten Baugebiet eben zum einen die Immobilien erhalten werden, dass diese Bauformen erhalten bleiben, aber auch, dass die Wohnbevölkerung in ihrer Struktur erhalten bleibt. Und an das Thema Erhaltungssatzungen, da möchte unser Baubürgermeister nicht so gerne ran. Aber das sollten wir wirklich mal um der Mieter willen auf den Tisch bringen.
Schön. Ja, jetzt haben wir, glaube ich, den Kontext ein bisschen hier in Ulm erklärt. Sandro, jetzt solltest du einfach mal erklären, wie das mit eurem, also das Projekt heißt Die Wurzel, habe ich verstanden. Hier liegt auch so ein kleines Infoblatt, wie das mit der Wurzel so ausschaut, wer, wie, wo, was und wie der aktuelle Status ist. Ich habe gelernt, ihr möchtet also was kaufen. Seid also wohl gerade noch im, sag mal, vorbereitenden Status. Erzähl mal, wie das alles so ausschaut und wo und wie und alles, was so zu dem Projekt wissenswert und relevant ist.
Also vielleicht mal als Disclaimer als erstes. Die Wurzel, das Hausprojekt für gelebte Utopie in Ulm, so wie wir uns nennen, ist erstmal noch kein Mietshäuser-Syndikats-Projekt, weil das ist zwar das, was wir anstreben, aber für dieses, um ein Mietshäuser-Syndikats-Projekt werden zu können, muss man sich bei dem Mietshäuser-Syndikat bewerben. Also wir als Hausverein werden uns dann bewerben beim Mietshäuser-Syndikat und die checken dann, passt das mit unserer Finanzierung, Ist das so stimmig, wie wir das machen? Sehen die da irgendwelche Probleme? Die beraten uns dann auch oder ja. Und erst dann können wir uns auch selber Mietshäuser-Syndikatsprojekt nennen. Aber das ist das, was wir im Moment anstreben.
Das heißt, ihr müsst es quasi beantragen, ein Formblatt ausfüllen und dann entsprechend auf den Bescheid warten, ob ihr da aufgenommen werdet.
Vielleicht müssen wir das mal vorstellen irgendwo, wie das ganz genau aussieht. Das weiß ich noch nicht. Aber ja, man wird dann auch selber Mitglied als Verein in dem Mietshäuser-Syndikatsprojekt. Und ja.
Also da gibt es auf jeden Fall irgendeine Instanz, die dann quasi als Aufsicht oder als Prüfinstanz funktioniert und die sich dann eure Unterlagen anschaut und sagt, jawohl, ihr erfüllt die Voraussetzung, um in dieses Mietshäuser-Syndikat aufgenommen zu werden. Und dann gibt es hier auf der Übersicht, ich habe gesehen, im Internet gibt es so eine Liste, Punkt, 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 wo überall die in Deutschland verteilt sind. Und dann gibt es halt irgendwann mal auch einen Punkt in Ulm und dann heißt es wahrscheinlich, mal draufklickt, das Projekt heißt die Wurzel. Mhm. Das ist so genau. Ziel und eigentlich, ja, wie es weitergehen könnte.
Ja.
Und über welchen Zeitraum sprecht ihr da? Ab wann könnt ihr das? Oder würdet ihr hoffen, dann, um ja eben diese Gruppe aufgenommen zu werden, dann hier als ja solches eben eingetragen zu sein, als ein Mietshäuser-Syndikat?
Also hoffen tun wir natürlich so schnell wie möglich. Gern nächsten Monat mit Haus und Krediten und allem drum und dran, aber das ist natürlich nicht möglich. Also wir werden sicher noch. Ich sag jetzt mal, innerhalb von den nächsten 1 bis 2 Jahren würden wir schon gerne, dass dieses Projekt realisiert ist.
1 bis 2 Jahren?
Ja. Und wenn möglich natürlich gern auch schneller. Nur ganz so leicht lässt sich das nicht sagen, weil zum einen müssen wir nach Immobilien gucken. Wir haben uns auch schon Immobilien angeguckt. Es ist aber in der Ulmer Innenstadt tatsächlich nicht so einfach. Es gibt Leerstand. Wir haben auch einige leere Häuser angeguckt. Teilweise sind die ganz gut, aber auch teuer, also für ein Haus, wo man auf dem Land vielleicht nur ein paar hunderttausend Euro zahlt, zahlt man hier in der Innenstadt gleich mal bis zu 2 Millionen.
Zwei Millionen.
Da sagt dann auch das Mietshäuser-Syndikat wahrscheinlich, das ist ein bisschen viel und wie wollt ihr das bezahlen? Also wir wollen auch nicht 80 Jahre brauchen, um dieses Haus abzubezahlen letztendlich, sondern irgendwann das Ding auch abbezahlt haben. Mhm. Ja, und ich kann ja ein bisschen was zum Projekt von uns jetzt erzählen.
Klar.
Weil letztendlich ist jedes Mietshäuser-Syndikatsprojekt ganz individuell. Also es gibt Gruppen, weil du hast ja vorher auch schon gesagt, dass es vielleicht so ein bisschen aus der Hausbesetzer-Szene kommt und die Leute eher links sind. Das ist aber tatsächlich sehr unterschiedlich und jedes Projekt ist ganz eigen. Manchmal sind die Leute eben vielleicht AnarchistInnen, die irgendwie gemeinsam ein antikapitalistisches Hausprojekt machen wollen. Manchmal sind es einfach ganz normale bürgerliche Menschen, die einfach zur Arbeit gehen und einfach zusammen leben und dann dieses Haus erhalten wollen. Und ja, bei uns, was wir machen wollen letztendlich, ist, wir wollen ein Haus kaufen, wo dann Menschen drin leben können. Das ist das eine. Und zum anderen möchten wir aber auch gern Räume haben, in denen Projekte realisiert werden können. Und das kann alles sein.
Wollte ich gerade sagen, Projekte in welcher Art? Kunst oder Sport oder was meint ihr damit? Projekte?
Also vor allem auch politische Projekte. Also das kann ein Film zeigen, Konzerte sein, alles mögliche, womit Menschen kommen. Und wie heißt ein Hausprojekt für gelebte Utopien? Mhm. Und Utopien sind das, was wir am Horizont sehen, was wir umsetzen wollen. Und jeder Mensch hat seine eigenen Utopien. Und wir möchten eben einen Raum schaffen, in dem Menschen kommen können und versuchen können, diese Utopien umzusetzen. Zum Beispiel möchten wir versuchen, herrschaftsfrei zusammenzuleben, solidarisch zusammenzuleben und nicht von Geld alles abhängig zu machen. Was zum Beispiel in Ulm schwierig ist, wenn ich durch die Innenstadt gehe, einen Raum zu finden, wo ich mich aufhalten kann, ohne zu konsumieren. Also wo ich einfach mit meinem Getränk vielleicht hingehen kann, mich hinsetzen kann, mich mit anderen Leuten treffen kann. Das ist ein bisschen schwierig. Und vielleicht ist dann das Hausprojekt auch eine Möglichkeit, wo Menschen hinkommen können, ohne irgendwas kaufen zu müssen und ohne diese Tauschlogik zu haben, sondern eine Utopie, die wir zum Beispiel haben jetzt in der Gruppe, ist einfach eine von der Tauschkultur wegzukommen, von dieser Tauschlogik. Ich muss alles miteinander tauschen, sondern hin zu einer Schenkkultur und wir tauschen einfach unsere Fähigkeiten, unsere Ressourcen aus und können vielleicht langfristig ein bisschen weg von Geld und diesem Tauschding kommen.
Ja, Schön, ich denke, wir spielen nochmal Musik. Du wolltest was sagen, Elisa?
Ja.
Dann komm.
Mich würde es interessieren, wie du überhaupt darauf gekommen bist, so ein Projekt zu starten. Also woher kommt die Motivation? Wie bist du überhaupt auf den Gedanken gekommen? Was hat dich dazu bewegt praktisch, dir darüber wirklich Gedanken zu machen und das Ganze zu starten oder halt eben in die Gänge zu bekommen?
Das ist eine gute Frage. Also über alternative Lebensformen oder Formen des Zusammenlebens habe ich schon, denke ich, seit mindestens 10 Jahren nach. Aber so einen konkreten Hausprojekt zu machen, dafür braucht man schon auch einen Willen, das dann umzusetzen und auch an einem Ort dann länger zu verbringen, die Zeit. Und du hast auch schon gesagt, es ist schwierig, wenn die Studierenden dann wegziehen irgendwann, so mit Anfang 20 und vielleicht noch gar nicht wissen, ob sie da bleiben. Deswegen ist vielleicht auch unsere Gruppe im Moment so eher Richtung Ende 20, Anfang 30 im Moment, wobei wir auch jede andere Altersgruppe aufnehmen wollen.
Also ihr würdet jetzt keinen Oldie, der jetzt schon ein bisschen älteren Jahrgangs ist, ausschließen. Das hat prinzipiell mit dem Alter eher nichts zu tun, aber es hat sich so ergeben.
Also wenn ihr 70, 80, 90 oder älter seid oder unter 20, dann könnt ihr auch gern vorbeikommen. Das ist gar kein Ding. Aber genau, es vor 2 Jahren ungefähr ist so die Idee ein bisschen konkreter geworden, als ich mit einer Freundin zusammen im Wohnzimmer saß und wir uns überlegt haben, wie können wir irgendwie in Ulm so Räume schaffen. Und wir wollten auch irgendwie anders zusammenleben. Also nicht immer nur Kompromisse machen und sagen, ja, wir wollten zum Beispiel einfach zusammenleben, das Zusammenleben so idealistisch auch wie möglich gestalten, so dass es Spaß macht. Und das macht Spaß dann, wenn man es in der Gemeinschaft macht. Also wenn ich zum Beispiel kein Fleisch essen möchte, weil es schlecht für die Umwelt ist, dann kann ich mich mit anderen zusammenschließen, zusammenleben und dann ist es einfach. Aber wenn ich in einer WG wohne, in der ich der Einzige bin, der kein Fleisch isst, nur als Beispiel, es muss nicht das Thema Fleisch sein, dann muss auch nicht Streit sein, aber dann ist es schwierig und macht nicht Spaß. Und wenn wir zusammen versuchen, die Utopien zu leben, dann ist es auch nicht mehr so schwer und macht Spaß.
Wunderbar. Ich würde sagen, wir spielen nochmal Musik.
Genau.
Was spielen wir denn? Was hören wir denn?
So, wir spielen jetzt Electric Light Orchestra mit dem Lied Alone in the Universe.
Genau, bei allein sind wir heute nicht, aber wir spielen viel mehr. Also wir sind ELO und ich glaube, 3 Minuten sind wir wieder zurück.
Ihr hört 102.6 Radio Free FM. Mein Name ist Achim und ich wünsche euch weiterhin eine gute Unterhaltung bei der Wissensstrahlung.
Willkommen zurück bei der Sendung Lokaltermine mit dem Thema
Miets
Syndikate.
Genau.
Mietshäuser-Syndikate. So, also, wir haben noch gute 10 Minuten. Dann wollen wir noch ein klein bisschen eingehen. Vielleicht auch so die verschiedenen Viertel in Ulm. Da war irgendwo auch, Eva, bei dir irgendwo der Begriff mit dem Dichterviertel. Irgendwas hat es auch was in der Richtung irgendwie zu tun. Erläuter vielleicht mal, was da gerade so am Laufen ist oder was du weißt.
Oh. Also das Dichterviertel wird ja total umgestaltet und sieht man auch, dass es da zum Beispiel solche Ecken gibt, wie zum Beispiel jetzt Gleis 44, wo die im Prinzip jetzt auf ihren Abriss warten und da soll halt sehr viel Neues entstehen. Auf der einen Seite will natürlich dort auch die UWS bauen und eben auch sozialer Wohnungsbau soll dort stattfinden. Auf der anderen Seite hat man natürlich jetzt dieses neue Riesenhotel, was da entstanden ist und dann werden die Mini-Apartments entstehen und für mich ist es jetzt sehr fragwürdig und weil wir haben auch im Dichterviertel noch Vonovia-Wohnungen, die wirklich nicht gut aussehen und ich möchte wissen, wie teuer die sind. Also ich kann mir schon vorstellen, dass die Leute da ganz schön viel hinlegen müssen für, sagen wir mal, nicht gerade sehr viel Komfort. Und auf der anderen Seite ist das auch so, dass das zum Teil frühere Eisenbahnerwohnungen waren und die dann irgendwo veräußert wurden. Und also ich glaube, dass das gerade diese ganze Entwicklung des Dichterviertels, die birgt noch sehr viel Diskussionsspielraum. Und ich meine, wenn man jetzt die Modelle anschaut, es sieht eigentlich Es ist eine interessante Neugestaltung. Wir haben ja im Dichterviertel auch diese positiven Beispiele wie den Dichterviertelgarten jetzt, wo dieses Gemeinschaftsgärtnern der Menschen stattfindet, was auch ein Projekt ist, eben von der AG West und von der Sanierungstreuhand. Und sehr viel positive Ansätze, aber eben auch der Kapitalmarkt, der schlägt mächtig zu im Dichterviertel jetzt. Und müssen wir einfach drüber diskutieren, wie sich das entwickelt. Und ich habe es schon zum Sandro gesagt, in der Diskussion kam ja, dass der Herr von Winningen die Miethäuser-Syndikate so toll findet. Vielleicht hat er für diesen Verein eine Immobilie, die angeboten werden kann. Ich meine, er bringt ja die Erfahrungen aus Tübingen mit und er kennt ja auch diese positiven Effekte davon.
Sandro, wo würdet ihr denn gerne hin oder habt ihr schon irgendwie konkret was im Blick, was so vielleicht euch ein Objekt oder irgendwo ein Wohnviertel oder irgendwo zusagen würde?
Also wir haben jetzt nichts Konkretes, aber ganz grob stellen wir uns schon vor, nicht weit von der Innenstadt entfernt zu sein, weil wir würden schon gerne auch ein sichtbares Projekt haben. Also ein Projekt, das es einfach noch nicht so gibt und wo wir, wo auch Menschen aller Couleur, sage ich mal, einfach vorbeilaufen können, das entdecken können und dann auch spontan einfach mitmachen können, ohne da irgendwie erstmal Geld haben zu müssen oder oder irgendwie mit drinstecken zu müssen.
Wie viele Mieteinheiten sollten es sein? Reden wir von 5 oder von 100 oder von wie viel reden wir? Wie groß soll das Gebäude sein oder was wäre da interessant? Vielleicht hört da jemand zu und sagt, Mensch, ich habe so eine Wohnung irgendwo in der Nachbarschaft rumstehen, die steht leer, verkaufe die oder irgendwie.
Ja, also wir suchen schon ein ganzes Haus.
Ja, heißt, wie viele Einheiten ungefähr?
Also es sollte kein zu großes Haus sein. Also wir sind im Moment circa 5 Leute, die sich schon sicherer sind und suchen deswegen auch noch mehr Leute. Ich glaube, eine gute Größe ist zwischen 12 und 25 Menschen, dass die drin wohnen können. Vielleicht plus Babys, die vielleicht mit entstehen. Und halt dann die Räume, in denen politische oder andere gesellschaftliche Projekte stattfinden können. Also kein Riesenhochhaus, sondern was Kleineres, aber ja.
Haben wir solche Gebäude in Ulm? Gibt es sowas, Eva? Fällt dir spontan dazu irgendwas ein, dank deiner Sachkenntnis oder Ortskenntnis?
Also wie der Sandro schon gesagt hat, es gibt ja Leerstand in Ulm, aber es ist eben natürlich in der Innenstadt
schwierig,
wahnsinnig teuer. Ja. Was mir, ja, worüber ich auch schon mit ihm gesprochen habe, was mir jetzt so spontan einfallen würde, wäre so ein Haus wie zum Beispiel diese ehemalige Drachenvilla. Ich weiß nicht.
Sagt mir jetzt nichts.
Das war eins der Frauenprojekte nach dem Krieg. Dort haben sich Frauen zusammengetan, haben gemeinsam das Haus gebaut und in dem Haus lebten dann nur Frauen. Und bis zum heutigen Tag leben in diesem Haus nur Frauen. Das Haus gehört der UWS. Es ist natürlich in die Jahre gekommen, sollte generalsaniert werden und dabei hat sich dann rausgestellt, es ist wohl... Also die UWS sagt, es ist nicht wirtschaftlich nicht mehr erhaltenswert, das heißt, das Haus soll abgerissen werden. Jetzt haben wir sehr viele ältere Frauen auch darin, die jetzt auch Hilfe brauchen zum Teil. Und ich meine, für diese Frauen hätte sich auch solche Formen zum Beispiel angeboten, um gemeinsam was auf den Weg zu bringen. Und ich denke, das ist jetzt gerade ein Frauenthema in Ulm, wo wir auch dranbleiben sollten, dass das alles, dass die Frauen ein neues Umfeld bekommen und es wäre natürlich schön, wenn sie sich nicht so weit verlieren würden, weil ich meine, es ist natürlich, irgendwann wächst man ja mit seinem Kiez auch zusammen. Mhm. Ne? Und gut, ich meine, die UWS ist jetzt dabei, dass die Frauen eben neuen Wohnraum bekommen können, aber es verschwindet dadurch, dass das Haus weggeht, verschwindet ein Teil Ulmer Geschichte und es verschwindet ein Teil feministischer Geschichte der Nachkriegszeit. Und das ist natürlich sehr, sehr tragisch. Vielleicht nochmal, wo es ist. Also wo unten ist diese Helfenstein-Pizzeria drin. Also dort Ecke Bayer, Ecke Bayerstraße.
Da wo die Straße mal nicht vorbeifährt, genau.
Ja. Also da rufe ich auf zur Solidarität mit diesen Frauen in diesem Haus.
Sandro, wir haben noch etwa 3,5 Minuten. Vielleicht, wo kann man euch kontaktieren? Wo gibt es vielleicht auch eine Webseite oder irgendwas, wo man nachlesen kann, was euer Projekt, euer Hausprojekt für gelebte Utopien Ulm, die Wurzel, wo man das nochmal nachlesen kann, für die, die vielleicht dazukommen möchten, die uns unterstützen möchten, die mit einziehen möchten oder meldet man sich irgendwie an eine Mailadresse oder ruft man dich an oder was würdest du sagen?
Ja, ich habe jetzt noch ganz viele Sachen nicht erzählt. Zum Beispiel, was solidarisches Zusammenleben bedeutet.
Ja.
Also wie könnten Menschen, die unterschiedlich Einkommen und so weiter haben, zusammenleben. Und diese ganzen
Sandro, wir machen einfach eine Fortsetzung, sage ich dir gleich. Genau. Dann machen wir das zu gegebener Zeit.
Ja, in Berlin gibt es ja da auch schon zum Beispiel Beispiele, wo dann Mieter ein Haus erworben haben, was spekuliert, so dem, was eben verkauft werden sollte an Investoren. Und ich glaube, deutschlandweit gibt es da sehr viele verschiedene Supermodelle jetzt.
Genau.
Da ist was am Laufen.
Und wer nochmal nachlesen möchte, kann das auf unserer Website tun, wurzel-hausprojekt.de. Da gibt es auch ein Newsletter, wer informiert bleiben möchte. Oder schreibt einfach mal eine Mail, hallo@wurzel-hausprojekt.de. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall, wenn Leute Interesse haben. Man muss auch nicht direkt einsteigen, man kann sich einfach mal informieren. Und wer schon konkretere Ideen hat, ist natürlich auch willkommen.
Eine knappe Minute haben wir noch. Ist dir noch irgendwas ganz wichtig, was du noch loswerden möchtest in der Minute? Außer, dass wir eine Fortsetzung machen, sage ich mal. Das heißt, das sage ich. Aber irgendwas, was wir jetzt dringlich noch in der Minute loswerden müssten?
Also ich möchte noch mal einen Satz zitieren, den ich super finde, von dem Netzwerk Living Utopia, das deutschlandweit agiert. Das versucht, Utopien umzusetzen. Und nach diesem Living Utopia Netzwerk haben wir uns ein bisschen was geklaut und bei uns mit in unsere Website reingeschrieben, nämlich, dass wir einen Wohnraum schaffen wollen, in dem so Sätze wie "das kann ich mir nicht vorstellen" oder "das ist nicht möglich". Wir möchten einen Ort schaffen, bei dem solche Sätze nicht mehr gültig sind.
Prima. Sandro, vielen Dank, dass du heute da warst. Ich glaube, das war ein super spannendes Thema für heute. Wir sind damit auch mit unserer Sendung "So schnell das auch verflogen ist" heute schon wieder am Ende. Sagen wir nochmal, wer alles da war. Neben mir heute meine Unterstützer hier diesseits des Pultes.
Elisa Langolf
und Jenny Stoll.
Mein Name ist Michael Trost und gegenüber stehen und waren unsere Gäste.
Ich bin Sandro Eiler vom Wurzelhausprojekt.
Und natürlich zur Redaktion gehöre ich.
Und die Eva Glatte-Braun.
Vielen Dank fürs Zuhören. 12 Uhr geht es mit der Plattformwiederholung weiter. In vier Wochen wieder hier Lokaltermin. Wir bedanken uns fürs Zuhören und sagen gemeinsam tschüss.
Tschüss.
Ciao.
Tschüss.
Das war der Lokaltermin über aktuelle Politik, Soziales und Kultur. Immer nachzuhören auf www.freefm.de in der Mediathek.
Nachdenken mit Reden.